SRF 3.
Warum Nigeria ein beschlagnahmtes Schiff, das unter Schweizer Flagge fährt, nach fast 1,5 Jahren freigeben muss. Warum sich die Kapitänin des US-Frauenfußballteams auf den morgigen Final freut und US-Präsident Trump die Nase rümpft. Warum es am Zürichfest am Nachmittag kurz mal eine unvorhergesehene Festpause gab. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Es geschah im Januar 2018, die San Padre Pio, ein Tankschiff, das unter Schweizer Flagge fährt und einer Schweizer Reederei gehört, kreuzt gerade im Niger-Delta. Da taucht die nigerianische Navy auf und stoppt das Schiff. Der Vorwurf, das Schiff transportiere illegal Erdöl und habe es in Nigeria einführen wollen. Seither liegt die San Padre Pio vor Bonny Island vor Anker. Die Besatzung wird von der nigerianischen Navy bewacht. Unterdessen ist das EDA nicht untätig geblieben und hat auf diplomatischem Weg versucht, das Schiff frei zu bekommen. Heute nun gibt's Good News für Fisch, für Schiff und Besatzung. Die Seerichter des UNO-Seegerichts in Hamburg heißen eine Klage gegen Nigeria gut. Nun muss das Land Besatzung, Schiff und Fracht freigeben. Fredrik Steiger.
Der Fall ist historisch. Erstmals gelangte mit der Schweiz ein Binnenland ans UNO-Seegericht. Und bekam nun Recht mit der Forderung, der Öltanker San Padre Pio, die aus der Ukraine stammenden Offiziere und die Fracht dürften nicht länger blockiert werden. Im Fall der Seeleute argumentierte die Schweiz mit humanitären Gründen, im Fall von Schiff und Fracht damit, dass diese bei fortdauernder Blockierung rapide an Wert verlören. Vor allem der Tanker selber wegen des feuchtheißen Klimas im nigerianischen Hafen. Die Schweiz muss allerdings jetzt mit einer Bankgarantie eine Kaution von 14 Millionen Dollar hinterlegen. Danach muss Nigeria unverzüglich die gerichtliche Anordnung umsetzen. Wer die Kaution entrichtet, ob die Schweiz selber, die Reederei oder die Firma, die das Schiff gechartert hat, wird in den nächsten Tagen geklärt. Die nigerianische Marine beschlagnahmte vor 18 Monaten die San Padre Pio, und zwar auf hoher See, meilenweit außerhalb der eigenen Territorialgewässer. Lange Zeit erfuhr die Schweiz nicht einmal, was überhaupt hinter der Beschlagnahmung steckte. Deshalb blieben auch sämtliche Anstrengungen des Departements für auswärtige Angelegenheiten stecken, mit Nigeria eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Ja, Nigeria reagierte nicht einmal auf all die Schweizer Vorstöße. Bei den Anhörungen am Seegericht in Hamburg vor 2 Wochen brachte Nigeria erstmals eine Begründung vor. Nämlich, die San Padre Pio habe illegales nigerianisches Öl befördert. Es stammte aus dem Hafen der togolesischen Hauptstadt Lomé und war für den Betrieb einer nigerianischen Offshore-Ölplattform bestimmt. Nigeria behauptet, Öl aus Lomé sei erfahrungsgemäß immer illegal. Die Schweiz konterte und legte Verträge und Frachtpapiere vor zum Beweis, dass die Fracht der San Padre Pio legal war. Und sie gab zu bedenken, wieso versorgt sich eine nigerianische Ölplattform regelmäßig mit Öl aus Lomé, wenn dieses doch stets illegal sei. Nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens war, ob Nigeria das Schweizer Schiff außerhalb seiner Hoheitsgewässer überhaupt beschlagnahmen durfte. Auch dieser Fall dürfte noch zu einem internationalen Justizverfahren führen, entweder erneut vor dem UNO-Seegericht in Hamburg oder vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag oder aber vor einem Schiedsgericht. Doch bis es soweit ist, dürfte es noch 2 bis 3 Jahre dauern. Die Mühlen der Weltjustiz mahlen äußerst langsam.
Und nun ist Ursula Furgler von der Nachrichtenredaktion bei mir und da geht's zuerst um das deutsche Bundesland Bremen. Dort konnten sich Sozialdemokraten, die Grünen und die Linken zusammenraufen. Sie wollen zusammenarbeiten.
Die Parteitage der Sozialdemokraten und der Grünen haben dem Koalitionsvertrag für ein Regierungsbündnis mit großen Mehrheiten zugestimmt. Der Parteitag der Linken hatten ihn schon am Donnerstag gut geheißen. Als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs und Bürgermeisters bestimmten die Sozialdemokraten Andreas Bovenschulte. Bei den Wahlen Mitte Mai wurde zwar die CDU stärkste Partei im Bremer Parlament, sie fand aber keine Koalitionspartner. Die UNESCO hat 2 Kulturschätze in Deutschland als Weltkulturerbe anerkannt. Die Entscheide fielen in der Sitzung des zuständigen Komitees in Aserbaidschan. In die Liste der schützenswerten Stätten aufgenommen wurde das historische Bergbaugebiet Montanregion. Es erstreckt sich über das deutsche Bundesland Sachsen und die tschechische Region Böhmen. Die von den beiden Ländern nominierte Stätte sei von universellem Wert, so die Begründung der UNESCO. Ebenfalls auf der Liste steht nun das Wassermanagementsystem im bayerischen Augsburg. Das System von Kanälen geht zurück auf die Zeit der Römer.
Info 3 Abend.
Sie ist schnell, athletisch, klug, hat sich die Haare zur Abwechslung violett gefärbt und sorgt zurzeit für Schlagzeilen. Megan Rapinoe, die Stürmerin und Kapitänin des US-Frauenfußballteams. Rapinoe schießt ein sensationelles Tor nach dem anderen und diese WM in Frankreich macht sie in den USA zum Superstar. Morgen findet in Lyon der Final der Frauenfußball-WM statt zwischen den USA und den Niederlanden. Isabelle Jacobi über die Star-Fußballerin, die Präsident Trump mächtig auf die Nerven geht.
Es war in der fünften Minute des Viertelfinals gegen Frankreich. Megan Rapinoe setzt an der linken Flanke zum Freistoß an, zieht scharf ab und kickt den Ball nach einem präzis bemessenen Aufsetzer durch die Beine der Verteidigerinnen ins Tor. It goes free, Rapinoe, shot, go! Danach folgt die stolze Siegespose. Megan Rapinoe ist in ihrem Element. Es ist das 49. Tor in ihrer Profikarriere. Die exzentrische Fußballerin machte zum ersten Mal an der Frauenfußball-WM 2011 auf sich aufmerksam. Als sie nach einem Goal gegen Gruppengegner Kolumbien ein herumliegendes Mikrofon im Corner ergriff und lauthals die Bruce Springsteen-Hymne «Born in the USA» zu singen begann. Abseits vom grünen Rasen ist die 34-jährige Kalifornierin genauso ungehemmt und politisch beredt. Rapinoe nimmt an Podien zu Lohngerechtigkeit teil. Frauenfußball versteht sie als Teil der Frauenbewegung, wie sie in diesem Twitter-Video erklärt.
I think it's given voice to a lot of different women or power to a lot of different women. It's given power back to us.
Was wir als Team tun, verleiht Frauen Kraft und diese Kraft fließt zu uns zurück. Wir begreifen, dass wir zusammen Ungerechtigkeiten bekämpfen, sei es im Sport oder in der Geschäftswelt. Und das ist cool.
Actually really rewarding and really cool.
Diesen Frühling klagte das 28-köpfige US-Frauenfußballteam gegen den US-Fußballverband. Sie beanstanden, dass sie 40% weniger Lohn erhalten würden als das Männerfußballteam, obwohl sie inzwischen mehr Geld einnehmen. Megan Rapinoe war auch eine der ersten Sportlerinnen, die sich mit den schwarzen Kollegen der American Football League solidarisierte. Als diese aus Protest gegen Rassismus während der US-Hymne niederknieten, statt in Stellung zu verharren, wie es üblich ist. Auch Rapinoe took the knee, wie es in den USA heißt, und noch heute singt und steht sie nicht stramm zur Hymne. Präsident Donald Trump kritisiert sie scharf als Frauen- und Menschenfeind.
I'm not going to the fucking White House. No, I'm not going to the White House. That's, we're not going to be invited.
Sie gehe nicht ins fucking White House, sagte sie gegenüber dem Fußballmagazin 8x8 und meint damit den obligaten Besuch beim Präsidenten im Fall eines WM-Sieges. Der Präsident antwortete mit einem verärgerten Tweet, sie solle doch erst mal gewinnen, bevor sie den Mund aufmache. Der Final gegen die Niederlande steht vor der Tür.
I just feel like we're uncrackable in so many ways. And so,
wir sind einfach unzerstörbar, so fühle ich es. Dass wir im Final sind und ich mit meinem Team auf dieser Bühne spielen darf, ist der stolzeste Moment meines Lebens.
Der Frauenfußball-WM-Final findet also morgen statt. Heute wurde in Wimbledon Tennis gespielt, Ursula Vogler, und da gab es eine Enttäuschung aus Schweizer Sicht.
Die Schweizerin Belinda Bencic ist in der dritten Runde ausgeschieden. Bencic unterlag der US-Amerikanerin Alison Risky in 3 Sätzen.
Und vom Sport zur Kultur?
Der deutsche Maler Eberhard Havekost ist gestorben, im Alter von 52 Jahren in Berlin. Das teilte sein Galerist in Dresden mit. Mit seiner von modernen Medien inspirierten Malerei zählte Havekost zu den international angesehensten zeitgenössischen deutschen Künstlern. Werke von Havekost befinden sich etwa in den Beständen des Museum of Modern Art in New York, der Tate Modern London oder des Stedelijk-Museum in Amsterdam. Havekost lebte und arbeitete in Berlin, er lehrte als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie.
Nun zum Wetter. Am Nachmittag ist eine starke Gewitterfront mit Hagel und starken Winden von Westen her über die Schweiz gezogen. Ursula Vogler, von wo gibt's Schadensmeldungen?
In Luzern wurden mehrere Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert, wie die Luzerner Zeitung schreibt. Eine Vorstellung des Zirkus Knie musste demnach abgebrochen werden, weil das Gewitter das Zelt beschädigt hatte. Auch am Zürifest wurden am Nachmittag verschiedene Events abgesagt, etwa die Flugshows. Die Besucherinnen und Besucher des Festes wurden aufgefordert, vorübergehend Schutz zu suchen. Das OK teilte mit, die Abendveranstaltungen seien nicht gefährdet. Nun zu den weiteren Prognosen. Bis morgen Abend zeitweise Regenschauer und Gewitter, im Norden teilweise, im Süden ziemlich sonnig, bei 24 bis 30 Grad.
Das war Info 3 am Samstagabend. Ursula Furgler und Daniel Hubacher wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.